Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Willkommen zum täglichen Sportpodcast am
11.2020. Gestern war ein Tag Pause. Da war auch ein bisschen Mangel von den Themen.
Weiter. Und es geht weiter mit der UEFA Nations League mit dem Deutschlandspiel. Denn Deutschland hat in der Ukraine den ersten Länderspielsieg im Kalenderjahr 2020 verbuchen können. Und das recht kurios. In der 20. Minute ging Deutschland durch ein Tor von Ginter in Führung. Jetzt denkt man Kopfballtor. Nee, Rüdiger hat sich irgendwie rechts durchgewuselt, den Ball reingebracht. Ginter stand bereit. Und dann Vorlage vom Innenverteidiger, Tor vom Innenverteidiger. Kurios. Im 49. nutzt dann Leon Goretzka einen Torwartpatzer aus. Buschanschan, der im Tor steht bei den Ukrainern. Ball kommt auf ihn zu. Er will ihn packen, kriegt ihn nicht gepackt. Der Ball fällt mehr oder weniger auf Goretzkas Kopf und der netzt dann nur noch ein. 2:0. Danach verkürzte nochmal Walinsko in der 77. Minute zum 2:1 nach einem Foulspiel von Niklas Süle. Die Mannschaft war natürlich eine ganz andere im Vergleich zu dem letzten Spiel. Die Bayern-Spieler waren zurück und so hat man sich weiter für eine Fünferkette entschieden. Neuer im Tor, Heizenberg, Klostermann, die beiden Red Bull Leipzig-Spieler, Rasenballsport Leipzig-Spieler, Fairness halber. Auf den Außen in der Verteidigung hat man dann Rüdiger, Süle, Ginter gehabt. ZM dann das gewohnte Kimmich-Groß-Line-Up, was man von der deutschen Nationalmannschaft gewohnt ist. Und dann hatte man eine ziemlich komische Offensivkette, mit der man nicht hätte rechnen können. Goretzka, Draxler, Gnabry, sprich man hat komplett auf Flüge verzichtet. Wenn man Flüge gewollt hätte, hätte man natürlich mit Gnabry gespielt, Draxler auch. Kein klassischer Flügelspieler, der sich sicherlich mit diesem Spiel einen Gefallen getan hat in Richtung EM-Nominierung. Er wird seinen Stammplatz recht sicher haben bei der EM, einfach aufgrund seiner Leistung, die er bei der Nationalmannschaft immer wieder abruft. Und Löw betont ja immer wieder seine Qualität, die Draxler vorweisen kann. Er kann sicherlich einigen Teams weiterhelfen, auch der deutschen Nationalmannschaft. Allerdings möchte ich ein bisschen Kritik an dieser Formation üben, denn ohne Flügel zu spielen, finde ich in dem heutigen Fußballsystem sehr kritisch, denn da geht einfach viel über die Außen. Die Flügel, solche Spieler wie Lewandowski, leben ja auch davon, dass er schnelle Flügelspieler um sich herum hat, die Flanken reinbringen. Sicherlich ist Lewandowski mehr zu einer kippenden Neun geworden unter Hansi Flick, der auch selber mehr Chancen kreiert für die anderen. Früher war er mehr dieser Strafraumstürmer, dieser typische Neun, der bereit schon zum Einsetzen, wie Mario Gomez zu seinen besten Zeiten als Beispiel so vom Spielsystem. Mittlerweile ist er eher so eine halb neun kippende Neun geworden, der hinten sich die Bälle abholt, mit nach vorne arbeitet und dann einfach in wichtigen Situationen andere Spieler sieht. Früher hätte er öfters mehr Abschluss gesucht. Flick hat ihn in dieser Art und Weise ein bisschen verändert beim FC Bayern München. Und dann komplett ohne Flüge zu spielen, mit zwei ZM, zwei ZOMs und Gnabry im Sturm zu spielen, weiß ich nicht, vor allem wenn du noch einen Timo Werner auf der Bank hast und damit Gnabry auf seine Lieblingsposition packen kannst. Ich denke, das wird auch keine Zukunft haben, denn sobald Leroy Sané wieder fit ist, der zu EM hoffentlich fit sein wird, wird man, denke ich, eher auf Gnabry, Sané und Werner setzen und dafür einen Draxler unter anderem auf die Bank packen. Vielleicht ein Goretzka, der aber, wie ich finde, jedem Spiel mittlerweile seine Note aufdrückt. Bei den Bayern besonders, bei der Nationalmannschaft noch nicht. Und das Duo Groß-Kimmich scheint gut zu funktionieren. Auf den Außenpositionen mit Klostermann-Heizenberg haben wir sicherlich ein Duo, welches nicht schlecht ist. Von internationaler Weltklasse kann man hier nicht sprechen. Aber von Grund auf solide und keine große Schwachstelle. Da hat man sich ein bisschen gefunden. Die offensive Arbeit finde ich von beiden noch sehr ausbaufähig. Wenn man dann zum Beispiel guckt, wenn Kimmich auf dem Flügel, auf den Außen spielt, wie er da nach vorne marschiert und seinem Team im Pressing hilft. Best Beispiel ist natürlich auch Pavard. Allerdings kann man auch diese Spielertypen nicht vergleichen, denn Joachim Löw fordert etwas ganz anderes von Klostermann, Heizenberg. Sie sollen eher die defensive Absicherung sein. Wenn sie es nicht sein sollten, würde man ja keine Fünferkette spielen, sondern auf eine Viererkette zurückgreifen. ARD-Experte Bastian Schweinsteiger hat diese Fünferkette auch kritisiert, hat gesagt, Deutschland ist ein Team, welches eher in der Viererkette spielen sollte, weil die Qualitäten in der Offensive liegen. In der Verteidigungskette hat man dann Ginter, Süle und Rüdiger gehabt. Süle lange Verletzung, sicherlich auch nicht die Qualität stand jetzt, die Mats Hummels und Boateng Duo in ihrer besten Zeit hatte. Gleiches gilt für Ginter und Rüdiger, die beide eine Klasse haben, allerdings nicht internationale Weltklasse sind. Und wenn man dann sich die Verteidigung anguckt mit Klostermann, Heizenberg, Rüdiger, Süle, Ginter, dann merkt man schon im Vergleich zur WM-Mannschaft von 2014, dass da die Charaktere bzw. die Qualität schon eine etwas andere ist, denn früher noch mit Lahm, klar, Großkreuz hat teilweise gespielt, allerdings dann Boateng und Hummels in der Verteidigung hat so eine gewisse Routine, eine gewisse Erfahrung und auch eine Qualität, die man, wie ich finde, Stand jetzt noch nicht hat im Vergleich zu früher. Das Team ist noch jung, das Team wird sich finden. Allerdings muss da mal irgendwann der nächste Schritt kommen, denn seit der WM 2018 habe ich jetzt nicht unbedingt gef das Gefühl, dass Deutschland den nächsten Schritt nach vorne gemacht hat. Spanien konnte in der Parallelgruppe bzw. in der gleichen Gruppe parallel zum deutschen Spiel die Schweiz mit 1-0 besiegen oder Sabella mit dem 1-0 in der 13. Minute, glaube ich, 14. genau. Auch hier hat sich der Trainer ein bisschen was ausgeschaut. Ansu Fati als einzelne Spitze in den Sturm gestellt. Olmo von RB Leipzig dahinter. Hasebeispiel Leipzig. Ein ZM auch ausgetestet. Merino und Ramos. Merino und Busquets in der Verteidigung standen dann Torres und Ramos. Wirklich was Schönes ausgetestet. Ja. Die anderen Ergebnisse sind, denke ich mal, nicht unbedingt erwähnenswert. Dafür ist einfach zu wenig Qualität in der anderen UEFA Nations League Gruppen, denn dann geht es nur um Teams bzw. Länder wie Gibraltar, auch wenn das natürlich keine despektierliche Meinung hier sein soll. Allerdings ist das von der Qualität her, denke ich mal, für unsere Zuhörer hier einfach nicht relevant. Jetzt kommen wir auf die French Open zu sprechen. Erstmal auf den Freitag, den haben wir nicht besprochen. Ich habe ja angekündigt, dass ich erwarte, dass Diego Schwartzmann mindestens einen Satz gegen Nadal holt, auch aufgrund seines Sieges in Rom. Dem war nicht so. Nadal hat Nadal gespielt, Nadal-mäßig 6-3, 6-3, 7-6, hat Diego Schwarzer wenige Chancen gelassen. Die Spiele waren sicherlich umkämpfter, als es am Ende aussieht. Meistens hat Diego Schwarzer ein Aufschlagspiel von Nadal abgenommen, hat dann zwei abgenommen bekommen. 6-3, 6-3, wie gesagt. Das Spiel ging insgesamt 3 Stunden, was auch nicht kurz ist, 3 Stunden und 12 Minuten. Das 5-Sets-Game zwischen Thiem und Schwarzmann ging auch 5 Stunden. Sicherlich hat es auch damit zu tun, dass Nadal seine Routine hat und beim Aufschlagen immer prinzipiell länger braucht, bei jedem Aufschlagspiel auch länger braucht als der Durchschnitt. Ja. Djokovic besiegte dann am Abend Tsitsipas in einem 5-Satz-Kracher. Novak, der Joker, ging 2-0 in Führung, 6-3, 6-2, hat dann den dritten und vierten Satz abgeben müssen, 7-5, 6-4, und den fünften dann recht souverän 6-1 geholt. Für Tsitsipas steht jetzt erstmal eine kleine Ruhepause, glaube ich, an. Der hat in letzter Zeit sehr, 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 sehr viel gespielt, ist ja früh bei den US Open rausgegangen, ist daraufhin nach Rom, hat da Rom gespielt, hat daraufhin Hamburg gespielt und jetzt die French Open, sprich, der ist jetzt, ich glaube, 8 Wochen, 7 Wochen in der Zeit nur am Durchspielen gewesen und da braucht der junger Mann, sicherlich mal eine körperliche Pause. Und im Finale haben wir dann heute 14:40, wie man es da eigentlich kennt, zum, weiß ich mal, Djokovic gegen Nadal. Für Djokovic geht es mit 13. Grand Slam-Titel, für Nadal um den, für den 20. für den, um den 13. French Open-Titel. 99 zu 2 ist die Bilanz von Rafael Nadal bei Roland Garros, bei den French Open. Das sind Statistiken, wenn man sich die mal genauer anschaut, die Rafael Nadal an den Tag legt, die sind schon jenseits von Gut und Böse. Die wird sehr wahrscheinlich nie wieder ein Mensch in der Geschichte des Tennis neue aufstellen, die noch besser sind. Ich meine, eine Bilanz von 99 zu 2, wie viel besser willst du es machen? Und dann haben wir jetzt eben den Klassiker. Djokovic gegen Nadal, das, worauf die Fans sehr oft und sehr gerne warten. Mit Recht natürlich, das ist immer ein großes Spiel. Ich weiß gar nicht, zum wievielten Mal die aufeinandertreffen. Ich glaube, ich habe da eine Zeige allerdings, möchte sie jetzt nicht hier einfach in den Raum werfen, die könnte auch komplett falsch sein. Allerdings ist das schon, ja, interessant, wie oft wir das Duell jetzt mittlerweile schon erleben durften. Und es nimmt nie an Qualität ab. Ein Rafael Nadal hat man irgendwie das Gefühl, er wird nicht älter, obwohl er schon 36 ist. Ein Novak Djokovic, der darum kämpft, diesen Status von einem Rafael Nadal zu kriegen, der darum kämpft, den Status von einem Roger Federer zu kriegen. Die beiden schweben ja immer noch über allen. Die beiden schweben auch weit über Djokovic. Sicherlich hat das auch was mit den Aktionen von Djokovic außerhalb des Platzes zu tun, wo er sich mit einigen keine Freunde macht. Da kann man die Adria Tour natürlich ganz groß ansprechen, die von ihm organisiert und aufgestellt wurde, die alles außer ein positives Erlebnis und Ergebnis für alle Spieler war. Und der auch immer wieder betont, dass er auf der Qualität der beiden ist. Er selber sagt, das ist die größte Rivalität, die es je im Tennissport gab. Sprich, und auch natürlich sagt er, es ist der beste Gegner, den er je hatte. Auch da kleinere Schüsse in Richtung von Roger Federer, die er sicherlich sich nicht zu Herzen nehmen wird. Ja, das hat er nicht nötig. Und dann dürfen sich die Tennisfans morgen um 14:40 Uhr, beziehungsweise heute um 14:40 Uhr, auf ein sehr, 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 sehr schönes Duell freuen. Jetzt kommen wir auf die Spiele vom Samstag zu sprechen. Da hatten wir zum einen das French Open Finale der Damen. Da hat die 19-jährige Swiatek Kenin 2:0 besiegt. Und hier gibt es einige Statistiken. Swiatek ist eine 19-jährige Polin, die zum ersten Mal bei einem Grand Slam war. Sie ist die, glaube ich, ich weiß gar nicht, zweite überhaupt seit 1970 oder in dem Bereich, die einen Grand Slam beim Debüt gewinnen kann. Sie ist die niedrig gesetzte Spielerin aller Zeiten, die ein Turnier gewonnen hat. Sie hat keinen einzigen Satz abgegeben. Das gab es auch mal ganz selten. Übrigens, das mit dem jüngste Spielerin nehme ich zurück. Da gab es natürlich noch ganz andere. Allerdings war das seit 1970, war ist sie die erste, die noch nie einen Satz abgegeben hat. Sie hat Wanderhuse in Runde 1 besiegt. Hier ist Buruj, Buruj meine ich, Halep, Trevisan, Podoronska und zum Schluss Kenin, die als Favorit in diese Partie ging. Was ein Lauf von der jungen Polin, die alles aus dem Weg geräumt hat. Viele Gratulationen danach bekommen, unter anderem von einem Novak Djokovic, von einem Robert Lewandowski. Sie wollte ja wirklich so eine richtige Volksszene hier, die junge Polin. Ganz Polen wird zugeschaut haben und ja, hat sich damit einen sehr guten Gefallen getan. Jetzt kommen wir auf die Cologne Qualifier zu sprechen, bevor wir dann auf das nächste sprechen kommen. Masur hat sich durchgesetzt. Dominik Köpfer ist gegen den deutschen Spieler Otte in Runde 1 rausgeflogen, beziehungsweise in der Qualifikation, was eine riesen, riesen Überraschung ist. Sonst gibt es da nichts zu besprechen. Und jetzt kommen wir noch zur besten Nachricht aus deutscher Sicht. Gravitz Mies, das deutsche Herrendoppel, hat Pavic und Suarez besiegt. Somit konnten die Deutschen, jungen Deutschen noch ihren Titel verteidigen. Bereits letztes Jahr haben sie den Titel bei den French Open in Roland Garros gewonnen und jetzt sind sie einer der wenigen, die ihren Titel verteidigen dürfen, sie verteidigen können. Was für eine Qualität. Gratulation natürlich an die beiden. 6-3, 7-5. Pavic und Suarez waren ja auch auf dem Weg, was Magisches zu erreichen, denn die beiden kroatisches-brasilianisches Duo hat ja zuletzt schon die US Open gewonnen. Und damit hätten sie ähnlich wie Gravitz Mies Geschichte geschrieben. Jetzt kommen wir kurz auf Basketball zu sprechen, auf das NBA-Match von der letzten Nacht. Denn die Los Angeles Lakers konnten noch nicht die Serie zumachen. Miami Heat besiegen die Lakers 111 zu 108. Was für ein Spiel. LeBron James mit einem Spiel, welches in sich hatte, 40 Punkte, 13 Rebounds, 7 Assists von dem King. Jimmy Butler dafür mit 47,11 Minuten Spielzeit. Das heißt, er saß 49 Sekunden gerade mal auf der Bank, 11 von 19 aus dem Feld, 35 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists. Hat damit wohl das eigene Spiel, was er letztens aufgestellt hatte, wo man von einer Riesenperformance von ihm gesprochen hat, nochmal überboten hat, nochmal einen draufgesetzt hat, einen Triple-Double erzielt. Gehen wir mal kurz das Spiel durch. Es war immer recht ausgeglichen. Die höchste Führung überhaupt war mal von den Miami Heat, wo sie zwischenzeitlich 11 Punkte kurz vor der Halbzeit weg waren. Zur Halbzeit hat man nochmal auf 4 verkürzt. Und es war dann von Anfang an spannend. Es wurde auch bis zum Ende spannend. Anthony Davis hat sich im ersten Viertel, wenn ich recht am Anfang verletzt, konnte er weiterspielen. Hat sich dann allerdings im vierten Viertel nochmal verletzt, musste sich die letzten paar Minuten durch die Partie zwingen, hatte durchgehend Schmerzen, hat nur noch gehumpelt. Und dann kommen wir zur Endsequenz. LeBron James, es stand 109 zu 108 für die Miami Heat, muss man zu sagen. LeBron James zieht zum Korb, zieht vier Gegenspieler auf sich. Kick-out-Pass zu Danny Green. Und er verwirft ihn. Rebound, landet wieder bei den Lakers, bei Markieff Morris, um genau zu sein. Und er wirft einfach den Ball weg. Einfach hatte er den Ball weggeworfen. Keiner weiß, was genau der Sinn von diesem Wurf war, wo er genau hin sollte. Er hat ihn einfach weggeworfen. Kein Spieler war in der Nähe, gar nichts. Und somit verlieren die Lakers die Spiel. Die Heat kommen auf 3-2 ran. Wenn man jetzt mal auf andere Statistiken blicken möchte, hat Duncan Robinson hier ein Riesenspiel gemacht, hat 7 von 13 von außen getroffen, sprich mehr als 50%, das beste Spiel in seiner Serie. Und bei den Los Angeles Lakers sah das Ganze schon, sagen wir, schlecht aus. Da war unter anderem ein Kyle Kuzma nur mit 7 Punkten von 3 von 10, hat auch einen dummen Fehler begangen, wo man sich dachte, ja, muss das sein, Kyle Kuzma? Das ist nicht sein Niveau, was er da begangen hat. Und ja, auch ein Kendrick Nahr hat ein gutes Spiel gehabt, 14 Punkte, kommt er als Dragic-Ersatz mehr oder weniger. Danny Green wieder nur 8 Punkte, auch von hier wieder eine schwache Partie von ihm. Und man bleibt dazu nichts zu sagen. Miami, Jimmy Butler mit der Performance seiner Karriere kann man wovon sprechen. Denn die war ja bis jetzt nicht immer preisgekrönt, wurde viel hin und her getradet, hat nie so ein richtiges Zuhause gefunden, konnte nie das Team um sich herum aufbauen. Die Philadelphia 76ers haben sich dann in der Offseason gegen ihn für Tobias Harris entschieden. Und den zahlt es jetzt heim mit Miami in den Finals. Joel Embiid liebäugelt ja auch ein bisschen vielleicht mit seinem Wechsel zu Miami. Er versteht sich ja mit Jimmy privat sehr gut. Und dann hat er gestern die Performance seiner Karriere gemacht, auch durchgespielt bis auf 49 Sekunden, wo man einfach nur den Hut vorziehen kann. Das ist eine Leistung eines MVPs, Finals MVPs würdig. Der wird am Ende sehr wahrscheinlich LeBron James. Morgen Nacht, 1:30 Uhr, die nächste Partie, auf die sich die Fans, also wir alle, freuen können. Jetzt gucken wir noch kurz und da zum World Compete. Da haben wir uns zuletzt ja am Freitag mit beschäftigt. Deswegen gehen wir auf die Matches vom Freitagabend zurück. Dave Schiesser besiegte Ryan Joyce mit 3 zu 2. Joyce lag 2 zu 0 hinten, hat dann Matchstarts vergeben. Chizzy nutzte diese Gelegenheit, hat seine Matches direkt genutzt. Ryan Joyce sagt danach, er war selber sein größter Gegner. Es war wohl einer der größten Fehler in seiner Karriere, die ja noch gar nicht so alt ist, seine Karriere. Er ist ja einer, der sehr über die Doppel kommt, über die Qualität zu checken. Die konnte er leider nach 2-0 aus seiner Sicht nicht mehr unter Beweis stellen. Hat danach wirklich wichtige Dinger vergeben und noch ein Comeback kassiert. Jetzt kommen wir auf den einzig deutschen Beteiligten zu sprechen, Gabriel Clemens. Auch der musste sich mit 13-0 geschlagen geben, hat seine Chancen auf Doppel, die er hatte, wenn Deswan, sein Gegner, ihn Chancen gegeben hat, nicht genutzt. Er hatte mehrmals Chancen, so hohe Dinger im 100-Plus-Bereich zu checken. Deswan sagt selber, es war eine seiner besten Partien überhaupt, hat über die ersten zwei Sets, glaube ich, ein 102er-Average gespielt. Gabriel Clemens am Ende nur 79er leider. Da muss man immer wieder zu sagen, es ist Double In, Double Out, was nochmal eine ganz andere Qualität darstellt. Denn da hast du sehr wahrscheinlich eine 60 im Average beziehungsweise pro Set weniger, die du zur Verfügung hast. Und das macht natürlich was aus. Leider ist jetzt Gabriel Clemens, wie gesagt, schon wieder in Runde 2 raus. wo man sagen muss, er hat mittlerweile so einen kleinen Runde-2-Fluch auf sich liegen. Wie bei großen Turnieren aktuell immer Runde 2 raus. Den muss er überwinden in den kommenden Jahren. Allerdings ist er noch jung auf der Tour. Er macht kontinuierlich einen Schritt nach vorne. Und von ihm darf man auch erwarten, dass er jetzt kontinuierlich in die dritte Runde irgendwann mal weitergeht. Allerdings erstmal Chapeau zur Qualifikation, seine erste Qualifikation zum Grand Prix. Er macht sich wirklich. Bald kann er die deutsche Nummer 1 auch in der Order of Merit werden. Und dann wollen wir mal darauf blicken. Gervin Price besiegt dann Kimi Albrechts 3 zu 0, sehr souverän. Joe Kine kämpfte sich auch gegen Johnny Clayton zurück, gegen seinen größten Kumpel vielleicht auf der Tour hinter Devin Peterson. Devin Peterson und Joe Kine, für alle, die es noch nicht wissen, haben ja mal lange zusammen gewohnt und mit Clayton hatte sich ebenfalls ein Zimmer geteilt über lange Zeit. Und die haben sich einfach super verstanden. Auch hier kam Kine, lag 2-0 vorne, Clayton kam auf 2-2 ran, am Ende hat Kine den letzten Satz noch geholt. Jetzt kommen wir auf die Viertelfinalpartien am Samstag zu sprechen. Und Debütant, der gerade erst seine Tourcard bekommen hat, Dirk van Dolvenbode, hat Gary Anderson 3 zu 1 geschlagen. Gary Anderson, der viel, viel, viel über das Scoring kommt, er ist ja keiner, der gut auf die Doppel ist. Vielleicht von den Top 10 Spielern, die es so gibt, der schlechteste auf die Doppel. Deswegen ist es ein Turnier, welches ihm prinzipiell nicht liegt, hat es auch noch nie gewonnen. 3 zu 1, aber Dirk van Dolvenbode kann man nicht hier genug loben. Der Mann hat seine Tourcard mal verloren, ist dann irgendwie wieder zurückgekommen, hat die Tourcard dann im Januar in Hildesheim, glaube ich, gewonnen. Genau, in Hildesheim war das Turnier, wo ein paar hundert Leute mitspielen, wo ein Tagessieg mal durchkommt, 5 Tage, sprich 5 Sieger und noch 10 Besten kriegen die Tourcard. Und er hat sich dann die Tourcard gesichert, ist jetzt zurück, professionell wieder am Spielen und steht im Halbfinale des Grand Prix. Und wenn man da über die Gegner spricht, gibt es sicherlich einen großen Favoriten. Der heißt Gervin Price und der besiegte Geoffrey de Swann, den Besieger von Gabriel Clemens 3 zu 1. Sehr gute Partie von ihm. Er sagt danach, wenn er jetzt verliert, wäre er sehr, sehr disappointed, sehr, sehr traurig, sehr, sehr enttäuscht von sich selbst. Mal gucken, ob er sich enttäuschen wird oder ob er morgen, wenn er da sein muss, da sein wird und dann seinen Gegner bezwingen wird. Dave Schnitzel konnte ebenfalls schon wieder zurückkommen vor einem 0-2 Rückstand. Er lag diesmal gegen Joe Kine 2-0 zurück. Kam wieder zurück in Decision Leg, 2-2 stand dann, macht das zum 3-2 und gewinnt dann dieses Spiel auch noch. Dave Schießen, der wohl nie unterzukriegen ist und erst in Fahrt kommt, sobald er 2-0 zurückliegt. Und die größte Überraschung des Abends, Sam Whitlock, der ja nun nachgerückt ist, weil Adrian Lewis durch einen Corona-Test gefallen ist, besiegt die Darts Nummer 1, Michael van Gerwen, 3-0. Und legt dabei Quoten auf, die wirklich kaum im Wort zu fassen sind. 100er Average, 9 von 17 auf Doppel. Und da muss man wirklich noch dazu erwähnen, dass er zwischenzeitlich bei 70%, über 70%, 75, ich glaube 6 von 8 genau, nach dem zweiten Satz stand. Im dritten dann nochmal Chancen vergeben. Van Gerwen konnte sich nutzen, 2 von 12 mal getroffen. Und seine Double-In-Quote war ebenfalls bei über 60%. Hat in den wichtigen Momenten auch hochgescored. Van Gerwen ist ja einer, der auch über Scoring kommt, 280er. Allerdings hat Whitlock seine 180er, die 380er, der hatte, so perfekt getimed. Immer wenn Van Gerwen drohte, davon zu ziehen, das Leg zu gewinnen, warf er die 180er, konnte jedes Mal, wenn er die 180er warf, auch das Leg gewinnen, weil er sie einfach in wichtigen Momenten warf. Er warf sie nicht, so zum Beispiel noch Van Gerwen dabei war, die Doppel 16, Doppel 20 zu treffen, um ins Leck zu kommen. Nein, er hat sie immer getroffen, wenn er sie treffen musste, wenn Druck von Van Gerwen da war. Und jetzt sicherte er sich wohl den Platz in die Top 16. Da ist Adrian Lewis ja jetzt raus, er wäre gar nicht erst dabei gewesen. Gratulation an Simon Whitlock, großartiges Turnier. Und Van Gerwen, der vielleicht einen falschen Schritt gemacht hat, seinen Ausrüster zu wechseln. Klar spielt jetzt wieder seinen alten Darts, aber allerdings wird der Ausrüster, der neue, damit auch nicht zufrieden sein, dass er die Darts vom alten Ausrüster spielt und nicht vom neuen, denn sie zahlen ja schließlich dafür, dass sie auf dem Trikot stehen, dass er die Darts spielt. Was macht er jetzt? Er hat jetzt natürlich jetzt wieder eine Woche Zeit, bis das nächste Turnier ansteht. Vielleicht wird er neue Darts austesten. Es wäre typisch von Gerben. Vielleicht wird er auch alte Darts weiterhin spielen, einfach nur viel trainieren. Allerdings 3 zu 0 gegen Simon Whitlock unterzugehen. Damit durfte und konnte keiner rechnen, der Van Gerwen kannte. Und wo man auch immer wieder das Gefühl hatte, jetzt kommt er richtig in Fahrt. Er hat ein solides Turnier bis hierhin gespielt, hat auf dem Weg in Runde 1 knapp gegen Rataisky gewonnen, 2-1. Das hätte Rataisky, wie gesagt, auch gewinnen können. Dann Devin Peterson recht rund und knackig 13-0 besiegt. Auch sehr, sehr, sehr schönes Spiel von ihm. Und jetzt geht er 3-0 gegen Simon Whitlock unter, womit man im besten Willen nicht rechnen konnte. Gratulation an The Wizard Simon Whitlock. So eine Chance, wenn du eine Einladung kriegst, trotz du gar nicht dabei sein solltest, musst du nutzen. Er nutzt sie perfekt, er nutzt sie überragend. Wirf von Gerben raus, steht im Halbfinale. Somit haben wir morgen folgende Halbfinalpartien. Best of Seven wird morgen gespielt. Dirk van Dijvenbode gegen Simon Whitlock. Das hätte vor dem Turnier keiner mit rechnen können. Da will ich auch gar nicht die Wettquoten von wissen, wie das von der Quote gewesen wäre, dass das passiert. Obwohl, die wären nicht mehr angeboten worden, denn damit konnte keiner rechnen. Allerdings ist das schon wow, einfach nur wow. Wow, Simon Whitlock. Wow. Dirk van Dijvenbode, Gratulation an euch. Beide Spieler. Beide gehen ja als Gewinner raus, egal wie das Spiel ausgeht. Für die TV-Quoten sicherlich nicht gut, mit keinem großen Namen werben zu können. Allerdings wird Simon Whitlock hier, wie gesagt, ist ja der Routinier in dieser Partie. Dirk van Dijvenbode vielleicht der Spieler mit der besseren, ja, ich würde nicht sagen besseren Qualität. Allerdings ist er der Spieler mit der besseren Form auf jeden Fall. Allerdings ist Whitlock, wie gesagt, angsteinflößend für alle Gegner, wenn er seine Darts, wenn er so gut ins Leck kommt mit über 60% Check-In-Quote, wenn er die 180er perfekt timet, dann kann er jeden schlagen. Und danach haben wir noch die Partie, wo die mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Dave Chisner gegen Gervin Price. Gervin Price möchte den Titel gewinnen. Gervin Price ist ja, da müssen wir nicht lange drum reden, der große Favorit, denn er ist der Favorit auf den Titel, hat die World Series of Darts Finals gewonnen. Letztes Jahr, letztes Mal bei European Tour auch. Naja, allerdings ist er in einer überragenden Verfassung, der große Favorit, vielleicht aktuell der konstant und beste Spieler auf dem Circuit, habe ich ja schon angesprochen, die Autumn Series auch gewonnen. Und deswegen ist er in dieser Partie der Favorit. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.